Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Diese Woche unser Partner, die Kollegen der Techniker Krankenkasse, kurz TK. Wer könnte besser zu uns passen? Wir reden über digital, wir reden über Tech. Die Kollegen der Techniker Krankenkasse sind natürlich seit Jahrzehnten schon in diesem Feld unterwegs. Allerdings hat sich natürlich die Tonalität, das Vokabular ein bisschen geändert, aber Techniker Krankenkasse bleibt was für Tech. Die Kollegen sind weiterhin modern und progressiv dabei, machen eine ganze Reihe Apps für ihre Mitglieder. Aber jetzt halt für alle, die Lust haben, ein Alexa Skill, den sie entwickelt haben, der sich mit den Themen Achtsamkeit, Entspannung, Abschalten, sozusagen Anti-Stress beschäftigt. Das ganze Ding heißt TK Smart Relax. Ihr könnt es aufrufen, indem ihr zu Alexa sagt: Alexa, ich brauche Entspannung. Los geht's mit Meditation, Achtsamkeitsübungen, progressiver Muskelentspannung und so weiter. Vielleicht auch einfach nur einer beruhigenden Playlist. Das Ganze wurde mit Entspannungsexperten entwickelt. Wer Lust hat, TK Smart Relax. Wir wünschen gute Entspannung.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast. Mit Philipp Westermeier.
Diese Woche ein Gast, der etwas ganz Besonderes geschaffen hat, und zwar einen Online- und Offline-Sneaker-Store mit dem Namen Asphaltgold. Der Kollege kommt aus Darmstadt, hat da angefangen vor jetzt 10 Jahren, hat die ganze Sneaker-Kultur voll erwischt, da was Tolles draus gemacht. Wir wollen ein bisschen hören, wie es gelaufen ist, was er so vorhat, wie es weitergeht. Hier ist Danny Benz von Asphaltgold. Moin, Danny.
Gute Philipp, hi.
Erzähl mal kurz, also ihr seid irgendwo zwischen einem Ladenlokal und Zalando. Wo genau seid ihr da?
Genau, wir beschäftigen uns genau wie Zalando vor allen Dingen mit Schuhen. Bei uns sind speziellen Fall Turnschuhen, also Sneaker, und vergleichen uns das nicht mit Zalando, aber grundsätzlich hat es ein größeres Ausmaß jetzt angenommen als ursprünglich geplant. Also genau vor 10 Jahren, am Samstag feiern wir unser 10. Sommerfest, was komplett absurd ist für mich irgendwie. Aber vor 10 Jahren habe ich gestartet nach dem Studium mit einem Turnschuhladen hier in Darmstadt. War von Anfang an so geplant, das auch auf dem zweiten Vertriebskanal, sprich online, irgendwie anzugehen. Der Shop, den ich mit Kumpels zusammen gebastelt habe, wurde nicht ganz fertig zum 1. November. Deswegen sind wir da 3 Monate später mit online gegangen. Aber ja, von Anfang an geplant, über beide Kanäle zu gehen, und war die ganze, 3,5 Jahre sogar, glaube ich, komplett alleine, also Tag und Nacht eigentlich im Store. Und dass sich die ganze Sache jetzt so ganz gut entwickelt hat, ist sicher auch ein bisschen dem guten Timing zu verdanken. Das Thema Sneaker ist einfach sehr, sehr kommerziell inzwischen geworden. Anfangs habe ich natürlich vor allen Dingen die Nerds, die wirklichen Sneaker-Heads angegangen, die natürlich eine deutlich kleinere Anzahl an Menschen noch waren. Heute ist ja Turnschuhsammeln fast schon ein Volkssport geworden. Und hat sich einfach ganz gut entwickelt, ja.
Welches Ausmaß hat es denn jetzt angenommen? Sag mal so ein paar, so eine Größenordnung. Also hast du einen Laden, hast du mehrere Läden mittlerweile?
Zwei stationäre Läden hier in Darmstadt.
Und beide in Darmstadt?
Beide in Darmstadt.
Und online, wie groß seid ihr da? Sag mal so, kann man Umsatzzahlen oder sowas sagen?
Ja, also ein zweistelliger Millionenumsatz, den wir inzwischen verzeichnen können. Mhm. Bis zum dreistelligen dauert es noch ein bisschen, aber...
Also so irgendwo in der Mitte, seid ihr schon
Richtung 40-50? Irgendwo in der Mitte, und haben inzwischen mit studentischen Aushilfen, und wir haben ja auch hier Auszubildende und Werkstudenten, haben wir so 80 Leute inzwischen.
Mhm. Genau. Wie seid ihr sozusagen online groß geworden? Was war, also ihr habt da eine Website ins Netz gestellt, das klingt jetzt ja noch nicht so mega professionell, was du gerade beschrieben hast, das war so ein bisschen mal am Ausprobieren. Ja. Und was war da sozusagen der Treiber in den letzten Jahren?
Also grundsätzlich waren wir halt noch einer von mehr oder weniger wenigen Accounts, die online einfach dieses Produktsortiment hatten, gerade in Deutschland. Und was wirklich ein Riesenkatalysator war, war halt einfach unser Content. Ich glaube, ich kann mir unterstellen, dass wir so mit die einzigsten sogar fast global waren, die halt auch die Schuhe sehr schnell nicht nur in eine Hohlkehle gestellt haben und sehr neutral von einem weißen oder grauen Hintergrund fotografiert, sondern ich bin halt mit den Schuhen sehr schnell rausgegangen, habe halt Fotos draußen gemacht, habe das Produkt probiert, möglichst ästhetisch in Szene zu setzen, wie es meiner Ansicht nach dem Produkt geschuldet ist, Und dadurch haben wir einfach eine recht gute Fanbase aufgebaut. Habe mich natürlich auch damals noch in Foren getummelt, wo Gleichgesinnte waren. Und wenn du halt einfach mal die Spitze vom Eisberg, wirklich die absoluten Profis, sage ich mal, erwischt, dann hat es, glaube ich, relativ schnell auch einen Abstrahleffekt an die Late Adapters oder vielleicht die danach kommen oder vielleicht einsteigen in das Sneaker Game und haben dadurch relativ zügig, glaube ich, viele Backlinks generiert über Blogs etc. Waren damals schnell mal auf Hypebeast und High Snobiety, die du ja auch kennst, immer mal wieder gefeatured, und das sind natürlich Dinge, die die ganze Sache vorantreiben. Aber genauso war halt auch wirklich der erste Shop von meinen Kollegen hier aus Darmstadt von der F5 Agentur wirklich sauber programmiert. Das war ein Magento 1 Shop damals noch, der aber wirklich funktioniert hat und wir relativ schnell im Ranking auch noch nach vorne gekommen sind. Von daher halt auch Leute schnell irgendwie bekommen haben, die nicht jetzt komplett aus der Szene sind, sondern die einfach mal
über Google kommen.
Nach Air Max One gesucht haben jetzt über Google. Heute ist es mit Sicherheit schwieriger. Genau, da kämpfen wir natürlich jetzt auch dann gegen Zalando oder gegen die Marken selbst natürlich auch irgendwo an, ja, klar.
Okay, und wie ist das heute? Also wenn du sagst, Google ist ziemlich umkämpft, wo zieht ihr heute euer Wachstum her? Ihr macht ja wahnsinnig viel bei Instagram, ne? Das ist also, euren Bilder-Content haut ihr da in großen Massen raus. Wie groß seid ihr da? Was gibt's noch?
Sicherlich ist Social Media ein riesen Wachstumstreiber und ein riesen Kanal für uns. Ist halt irgendwie wahrscheinlich ein sehr, sehr hoher Fit zu unserer Käuferschaft. Also da hat, glaube ich, 99% haben da einen Account gestartet halt vor allen Dingen bei Facebook, wo ich so ein bisschen per Trial and Error 2009 angefangen habe, so ein bisschen zu targeten. Und aber inzwischen ist Instagram halt sehr, sehr, sehr stark für uns geworden, weil es einfach gut zu unserem Unique Content passt.
Wie viel Follower?
Also bei Facebook haben wir 700 plus und bei Instagram 400 plus. Den tagesaktuellen Stand weiß ich jetzt auch nie so, aber um den Dreh, da waren wir ganz lange vor Zalando etc. Wir waren früh am Start.
Welchen Content postest du denn da? Also was hast du da für Content? Also sind das immer Bilder von den Schuhen oder was ist das noch?
Also genau, gestartet haben wir wirklich sehr, sehr viel mit eigenproduzierten Fotocontent. Inzwischen, klar, müssen wir uns auch irgendwo differenzieren, oder es wird immer schwieriger, es zu differenzieren, weil natürlich auch andere nachziehen, und entsprechend wird auch das Thema Video natürlich immer relevanter. Sogenannte On-Feeds in Motion nennt es bei uns intern. Und klar, Story etc. nutzen wir natürlich auch viel.
Was macht ihr da genau? Also beschreibt mal. Also ihr habt dann da Schuhe und dann läuft ihr hier mit rum, oder?
Genau, wir haben Schuhe, entweder holen wir die aus der Packung raus, zeigen die von allen Seiten, ziehen die uns an, zeigen vielleicht Besonderheiten vom Dämpfungssystem, von der Schnürung, also was den Schuh halt einfach relevant macht in unseren Augen. Und genauso stellen wir beispielsweise einmal die Woche über Instagram Stories 3 Staff Picks vor, also 3 Schuhe, wo wir sagen, okay, das sind die relevantesten Neuigkeiten der letzten Tage, und die tun wir nochmal gesondert vorstellen, sprich zeigen uns alle auch selbst vor der Kamera. Und das, denke ich, auch eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, dass wir einfach uns persönlich zeigen, halt irgendwie der ganzen Sache ein Gesicht geben. Und das ist so ein bisschen der Joker, glaube ich, den wir ziehen müssen inzwischen. Und wollen natürlich auch, um uns vor den Großen, die halt teilweise ein überschneidendes Produktsortiment inzwischen halt auch haben, abzuheben letzten Endes.
Du bist schon, deine eigene, also in der Sneakerhead-Szene ist Danny Benz schon so eine eigene Brand.
Ja, ich will mich ja selbst nicht so rausheben, aber ich bin mit Sicherheit das Gesicht von dem Laden. Und wer uns halt zum Beispiel bei Instagram verfolgt, der verbindet mich mit Sicherheit jetzt auch mit Asphaltgold und den Turnschuhen. Ja. Okay. Genau, also wir sind schon unsere eigenen Brand Ambassadors, und deswegen ist es auch mit den Influencern so, dass wir da auch immer mal wieder was machen, aber sagen immer so, als allererstes können wir selbst unser Produkt, glaube ich, ganz gut präsentieren, vermarkten und irgendwie authentisch dafür stehen.
Ich höre jetzt immer von Instagram, man muss monstermäßig Output haben. 3 Posts am Tag, drunter kriegst du kaum noch Sichtbarkeit und so. Ist das bei euch auch so? Also haust du jetzt da richtig 3-mal am Tag was raus? Weil du hast gerade gesagt, wir machen einmal die Woche die Staff Picks. Das klang so ein bisschen nach wenig Output.
ist auf jeden Fall eine Gratwanderung. Ich weiß nicht, wie du das selbst siehst, aber ich bin auch manchmal genervt von Accounts, die zu viel Bambule machen. Deswegen ist dieses Format Staff Picks, ist halt einmal die Woche. Aber über Instagram selbst hauen wir am Tag zwischen 3 und 6 Postings in etwa raus, wo wir entsprechend Fotos präsentieren oder halt irgendwelche Neuigkeiten, die halt irgendwie Sneaker-relevant sind. Mhm. Über Stories gibt's natürlich weitere Formate als Staff Picks. Da gibt's natürlich sowas wie einen Restock-Alarm, wenn es halt irgendwie einen Schuh gibt, der halt instant überall ausverkauft war, und wir kam halt irgendwie nochmal an den Stock ran über eine Brand, dass wir darüber unsere Follower informieren. Zum Wochenende hin, dass wir sagen, okay, am Wochenende werden die und die heißen Schuhe released, irgendwie samstags morgens um 9 beispielsweise, und darüber informieren wir auch über Story. Aber sehen es schon auch kritisch. Also einige unserer Kollegen tun es meiner Ansicht nach ein bisschen überstrapazieren. Ob deswegen der Reach besser ist, bin ich jetzt auch nicht immer so der Fachmann zum Glück, oder muss mich damit nicht immer im Detail beschäftigen. Haben wir Kollegen, die das machen, aber ist mit Sicherheit eine Sache, die wir ausprobieren. Zu welcher Zeit macht Sinn? Wenn die Kids morgens im Schulbus sitzen, ist mit Sicherheit eine ganz gute Zeit, was zu posten beispielsweise.
Aber Instagram ist eure wichtigste Plattform aktuell?
Ja, doch, auf jeden Fall.
Also auch Facebook, Snapchat, alles weiter hinter?
Snapchat ist für uns gerade so ein bisschen ein Auslaufmodell, da machen wir jetzt gerade gar nichts mehr, weil wir einfach gemerkt haben, da kriegen wir keinen Unique-Content mehr hin, weil es irgendwie doch überschneidend war mit Stories viel. Deswegen sind eher so gepolt, dass wir sagen, wenn, dann richtig. Und Facebook ist für uns nach wie vor super relevant. Die Leute nehmen halt einfach Ads aktuell über Facebook noch besser an als über Instagram. Der organische Verkauf ist über Instagram inzwischen stärker, wobei wir da ja eine kleinere Reichweite haben, aber Akzeptanz von Werbung und auch Bereitschaft dann zu kaufen ist bei Facebook oder bei unseren Facebook-Followern aktuell noch höher.
Und Google, also macht es überhaupt für dich Sinn, noch bei Google groß Keywords zu kaufen, wenn du da gegen About You und Zalando und so antreten musst? Ist das, könnt ihr euch da ausreichend differenzieren?
Also aktuell können wir uns über das Produktsortiment halt noch differenzieren. Ich hoffe auch, dass es in Zukunft so bleibt. Natürlich ist da eine gewisse Abhängigkeit auch von den Brands. Aber es gibt natürlich bei diesen Produktsortimenten gewisse Tierings, nennt sich das, wo wir halt einfach zum sehr spitzen Tiering gehört, sprich wie die Top-Lifestyle-Produkte halt einfach erhalten. Für die macht es natürlich Sinn, auch noch Keywords etc. zu schalten. Ansonsten hast du natürlich recht, ganz breite Keywords, keine Ahnung, jetzt einen Adidas Superstar jetzt zum Beispiel, den es halt an jeder Ecke, sag ich mal, zu kaufen gibt, da wird es schon ein bisschen schwieriger.
Was sind denn so eure 3, 4 Top-Modelle? Also wo jetzt, sagen wir, ich weiß jetzt, wahrscheinlich hören jetzt hier nicht nur Sneakerheads zu, du musst mir jetzt einen Schuh sagen, den vielleicht ich noch irgendwie kenne, aber der schon speziell ist.
Genau. Das ist das Sneaker-Thema damals, wo ich aufgemacht habe, da ging es eigentlich immer nur um diese Retro-Geschichten, wie du schon sagst, wo du sagst, den du noch kennst. Genau, dieses Retro-Thema ist nach wie vor ein relevantes Thema, aber genauso sind technische Innovationen inzwischen im Lifestyle akzeptiert. Wenn es jetzt um alte Schuhe geht, die du auch noch kennst, ist es zum Beispiel jetzt der Air Max, der 97 rauskam, der Air Max 97, der von vielen Silver Bullet genannt wird, so ein silberner Air Max, so einen kleinen roten Swoosh, das ist so ein Schuh, den Nike jetzt 2017 wieder gebracht hat, zum Jubiläum im Prinzip, und das ist ein Schuh, der natürlich für unseren Kanal super ist, den viele kennen, den Leute sich wieder kaufen nach einer langen Zeit. Und das war natürlich ein Top-Produkt.
Wie viele Paare verkauft er denn von so einem Schuh?
Je nachdem, wie viel verfügbar ist, natürlich auch bei den Brands. Teilweise wird da mit Allokationen inzwischen gearbeitet. Manchmal kann man gar nicht so viel einkaufen, wie man gerne möchte.
Aber sind das schon so, sagen wir mal, dass man da 10.000 wegdrücken kann?
10.000 drücken wir nicht weg, nee, aber im vierstelligen Bereich schon, ja.
Okay. Und dann kostet der Schuh irgendwie 130, 140 oder sowas?
Also der würde jetzt in dem Fall 180 sogar kosten.
Okay. Genau. Krass. Und das sind so, ist das so dann euer Topseller oder sagen wir, was
war? Ja, also Air Max 97 war jetzt von Nike selbst eine Zeit lang wirklich so das Modell schlechthin gewesen, auf jeden Fall, wo wir auch größere Stückzahlen einfach verkaufen konnten, weil es auch viele Farbvarianten gab, etc. Es gibt natürlich Schuhe, die heißer sind, die irgendwie limitiert sind, aber da gibt's dann einmal einen Stock von, keine Ahnung, 50 bis 100 Paaren. Und wenn die wechseln, sind die weg und da gibt's nichts zu nachziehen etc. Also unsere, diese Sneaker-Passion lebt natürlich auch so ein bisschen davon, dass eine gewisse Begehrlichkeit und eine gewisse Limitierung besteht. Und manchmal gibt's Schuhe, wo wir uns den goldenen Nase verdienen könnten, wenn die Verfügbarkeit da ist. Aber das machen die Brands zum Großteil auch recht schlau, dass sie einfach da segmentieren und limitieren und nicht jedes Produkt in unendlicher Stückzahl raushauen. Das kann auch mal vorkommen, und dann ist aber so ein Produkt auch manchmal von einem Monat auf den anderen wirklich abgestellt. Da haben wir über einen langen Zeitraum Modelle gut verkauft, und man merkt auf einmal, okay, und jetzt kippt es gerade, jetzt ist da einfach zu viel Ware im Markt und jetzt switcht der Kunde auf ein anderes Produkt. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht das Lager zu sehr vollhaut mit gewissen Dingen, die vielleicht irgendwann nicht mehr so ganz up-to-date sind. Ja.
Also das heißt, wenn ich jetzt frage, euer All-Time-Bestseller war dann wahrscheinlich auch der Air Max 97?
Nee, All-Time-Bestseller. Also wir sind, ihr hattet ja schon mal auch die Kollegen von BSTN, glaube ich, am Rohr gehabt.
Ja,
die, sind ja, die sind ja sehr, sehr Basketball-driven beispielsweise. Wir haben gerade am Anfang, auch durch meine Passion, halt sehr, waren wir sehr, sehr retro-running orientiert. Sprich, die ganzen Running-Modelle, die so in den 80ern, 90ern, teilweise auch 70ern gespielt wurden von den Brands. Und da haben wir so zwei, drei ja, Retro-slash-Vintage-Modelle von Nike, die wir sehr, sehr, sehr stark eine Zeit lang verkauft haben, wo einfach auch nicht nur der super informierte Sneakerhead draufgegangen ist, sondern was auch einfach ein guter Daily Driver war für jeden Studenten und jede Mutti etc. Und deswegen ist das, glaube ich, so das Modell Nike Vortex, würde ich jetzt sagen, was sie über die Stückzahlen, über alle Farben hinweg am besten verkauft haben in unserer Lebensdauer.
Wie groß ist bei euch der Share von Nike und Adidas? Sind das irgendwie so, machen die 80% aus oder wie viele verschiedene, also welche Rolle spielen jetzt andere Brands wie Asics oder keine Ahnung, also Reebok mittlerweile oder es ist ja auch Adidas, aber.
Ja, also, dafür, dass du keine Ahnung hast, hast du doch ein bisschen Ahnung. Also Nike und Adidas 80% kumuliert trifft es ganz gut. Die beherrschen definitiv das Game. Also das ist gar keine Frage. Gibt Saisons, da ist die eine Brand stärker, dann mal die andere. Aktuell hat Nike ein bisschen die Nase wieder vorne. Und die anderen Brands haben hier definitiv auch zu strugglen teilweise.
Wer ist denn da noch relevant? Wen hast du überhaupt noch?
Ja, relevant ist definitiv noch Reebok, relevant ist noch Essex, relevant ist Vans. Puma hat eine gewisse Relevanz. Den gibt's noch. Saucony haben wir zum Beispiel im Sortiment. Wir haben New Balance drin, die eine Relevanz haben. Und Converse mit Chucks, die ja auch nie tot zu kriegen sind, haben eine Relevanz. Aber
gibt's denn da ausreichend Differenzierung? Weil ich habe das Gefühl, Converse, das ist so der klassische Schuh, den kriegst du wirklich überall.
Also bei den Chucks, die du jetzt kennst, gibt's beispielsweise eine 70s-Variante, nennt die sich. Das ist eine Premium-Ausführung von dem Standard-Chuck, der, wie der Name schon sagt, 70s an die Ursprungsversion des 70s Chucks halt angelehnt ist. Da ist einfach das komplette Kautschuk hochwertiger, da ist ein besseres Fußbett drin. Der ganze Schuh wirkt so ein bisschen Vintage, ein gewisses Vintage-Treatment, also wo man einfach einen Eindruck hat, okay, das ist ein Schuh, der kommt jetzt aus dem Keller vom Daddy so. Und den haben wir zum Beispiel im Sortiment. Den Standard-Chuck, den es, wie du sagst, an jeder Ecke jetzt oder so gibt oder woanders auch gibt, den haben wir dann gar nicht im Sortiment, sondern probieren wirklich nur dann dieses Premium-Produkt, wo auch ein bisschen Hintergrund oder Turnschuhkultur mitschwingt. Okay. Ja.
Ganz kurze Unterbrechung, Hinweis auf unsere Freunde und Kollegen von Facebook. Die haben nämlich jetzt auch einen neuen Podcast gelauncht, der heißt das Facebook Marketing Update. Und es geht darum, wie man auf Facebook natürlich, auf Instagram noch agiler, noch schneller, noch erfolgreicher sein kann, was so die aktuellsten Tipps und Tricks sind. Das Ganze wird gehostet von Jin Choi, einem der Manager, der Top-Manager von Facebook hier in Deutschland oder im ganzen Dachgebiet sogar, der da verantwortlich ist für den FMCG-Bereich, für Handel und Entertainment. Der lässt sich allerdings auch noch unterstützen von Facebook-Experten aus dem eigenen Haus, von Leuten aus dem Markt, die sich mit Facebook und Instagram insbesondere richtig gut auskennen. Das alles kommt zusammen im Facebook-Marketing-Update. News aus erster Hand für diese Plattform sozusagen. Wer das Ganze abonnieren möchte, gibt es natürlich bei iTunes, bei Spotify, bei Soundcloud und als Video-Update auf Facebook. Bitte mal nachgucken, fb.me/das-marketing-update. Ansonsten einfach auf den einschlägigen Podcast-Plattformen nach das Facebook-Marketing-Update suchen. Auf geht's. Sag mal, nochmal kurz zu den Plattformen zurückzukommen. Macht ihr generell irgendwas bei YouTube? Macht ihr was bei Pinterest oder so?
Genau, Pinterest sehen wir als sehr relevanten Kanal, den wir aktuell noch ein bisschen zu stiefmütterlich behandeln. Wir posten da auch regelmäßig Dinge. Wir sehen halt gerade die hohe Halbwertszeit von Pinterest, sehen wir als sehr attraktiv. Deswegen pflegen wir den Kanal aktuell aus Manpower leider noch nicht in dem Ausmaß, wie wir uns vorstellen, aber wir machen da was. Video-Content, wie gesagt, wird immer relevanter, um sich einfach abzusetzen in seinem Content. Da beobachten wir gerade schon noch ein bisschen auch, wo geht da der Weg hin, Instagram TV oder YouTube, und das beobachten wir gerade so ein bisschen. Aber werden dann aufwendigere Videoproduktionen natürlich sharen. Bei Instagram ist für uns natürlich attraktiv, dass wir da eine große Followerschaft dann haben, was wir bei YouTube noch nicht noch nicht so ganz aufweisen können. Deswegen sind wir da gerade so ein bisschen in lauer Position, à la Chuck Norris.
Macht ihr sozusagen auch Text-Content, also dass ihr Newsletter schreibt oder eure Kunden versucht sozusagen über CM irgendwie mit Texten oder so bei euch zu halten?
Klar, Newsletter wäre doof, wenn man das, glaube ich, nicht machen würde. Natürlich haben wir Newsletter raus, da probieren wir es auch nicht zu überreizen. Da probieren wir so eine gesunde Frequenz von einmal im Monat in etwa die Leute abzuholen. Wir haben einen Blog, wo wir relevante Themen beschreiben.
Habt ihr also eine richtige Redaktion, die sowas macht? Oder wie läuft das bei euch aufgebaut?
Ja, also wir haben einen Content Manager, der sich darum kümmert, und haben natürlich weitere Leute, die auch für uns schreiben. Da lege ich auch teilweise selbst nochmal Hand an, aber wir haben jetzt nicht drei Texter bei uns sitzen.
Und sagen wir mal so, CRM, ich meine, das ist ja so das große Thema gerade auch bei uns. Wir beobachten halt sehr genau, wie Firmen CRM machen, weil es halt immer teurer wird, halt neue Kunden einzukaufen, ne? Stichwort Google und so, Facebook. Habt ihr da noch mehr Maßnahmen außer den Newslettern? Also, oder macht ihr da einen sehr segmentierten Newsletter, oder wie musst du dir das vorstellen?
Genau, also kundenindividueller Newsletter ist auf jeden Fall ein Thema. Fokusthema bei uns ist gerade ein Shop-Relaunch, der für das Jahr noch angedacht ist, wo wir natürlich auch das Thema CRM mit dem Fokus haben, dass wir einfach individuell die Kunden bedienen können, sowohl in der Shop-Übersicht als auch im Newsletter etc. Das ist ein Thema, was gerade ja viel aufbereitet wird von uns, wo man vielleicht noch nicht so ganz so viel sieht. Ansonsten ganz simple Dinge, denke ich, werden bei uns auch oft honoriert, wie beispielsweise Giveaways. Wenn du bei uns bestellst, hast du halt immer Haribos drin, du hast Sticker drin von uns, du wirst irgendwie als Kunde schon, glaube ich, umsorgt. Wir haben einen Customer Service, der weiß genau, wie ein Schuh ausfällt beispielsweise, oder redet die Sprache unserer Kunden, glaube ich. Ich glaube, da liegt so ein bisschen auch die Krux, dass wir Spezialisten sind. Und das ist super wichtig, dass wir uns konzentrieren auf unser Fokusthema. Und das ist halt Turnschuhe, und dass der Kunde merkt, das ist die Kompetenz. Und deswegen will ich halt auch bei Asphaltgold und vielleicht nicht den Schuh, den es vielleicht auch bei Zalando gibt, aber will ihn bei Asphaltgold kaufen, weil die Jungs kennen sich halt mit diesem Produkt halt einfach aus, ja. Und entsprechend haben wir zum Beispiel auch uns dem Problem der Größenthematik angenommen. Ist ja immer wieder eine Sache bei Turnschuhen, die Leute beschäftigt. Warum fällt der Schuh jetzt anders aus als ein anderes Modell, auch intern einer Brand? Ich habe teilweise selbst in meinem Schuhschrank habe ich Nikes von 44,5 bis 47. Die Gründe dafür würden jetzt zu weit führen, wenn ich die jetzt aufführe. Aber letzten Endes dieser Fragestellung haben wir uns angenommen, und da wir jeden Schuh anprobieren, weil wir den Schuh fotografieren am Fuß, haben wir alle unsere Schuhe in einer Art Matrix zusammengefasst und können entsprechend eine Größenempfehlung abgeben. Wenn du jetzt sagst, du hast halt ein paar Chucks zu Hause und der passt dir gut, ja, dann sagst du unserer App, die nennt sich Fitting Room, sagst du jetzt beispielsweise, okay, mir passt mein Chuck, passt mir in 44, und ich will mir jetzt den MX 97 kaufen, was brauche ich dann in dem Schuh? Mhm. Und dann empfiehlt dir die Größen-App dann halt entsprechend 45,5 beispielsweise. Das ist auch eine Sache, die der Kunde wirklich honoriert, und das lässt sowohl im Desktop-Shop als auch über eine App halt, wie gesagt, abfragen, und ist auch jetzt relativ ohne kommerziellen Hintergrund. Also mein Wunschgedanke wäre dann eigentlich eher, dass jemand irgendwie, keine Ahnung, in Paris im Footlocker steht und die Größen-App von der Asphaltgold zieht, und egal, ob er den Schuh jetzt da kauft oder nicht, aber letzten Endes, dass dieses Turnschuh-Knowledge einfach mit uns verbunden wird, und entsprechend machen wir uns halt auch über solche Dinge oder Problemstellungen halt irgendwo Gedanken.
Habt ihr mehrere Apps? Also habt ihr jetzt diese Fitting-App, und habt ihr noch eine eigene Asphalt-Gold-Shop-App sozusagen?
Nee, wie gesagt, wir haben uns dafür entschieden, einen neuen Shop aufzusetzen und gegen eine App. Ich denke, oder wir denken, dass Apps, Shopping-Apps, da ein bisschen Auslaufmodell sind, gerade bei so Spezialisten, wie wir es halt sind. Ich glaube, eine Amazon-App macht natürlich Sinn, oder vielleicht auch eine Zalando-App, die halt ein sehr breiteres Spektrum mit sich bringen. Aber ich glaube, der Kunde ist nicht bereit, sich von seinen 10 Lieblings-Sneaker-Shops sich eine App runterzuladen. Entsprechend sehen wir zu, dass sich unser neuer Shop anfühlt wie eine App, aber der noch über den Browser gegangen wird.
Wer sind denn im Spezialbereich eure Wettbewerber? Also siehst du jetzt einen Snipes oder so, was ja, glaube ich, jetzt irgendwie von Deichmann gekauft wurde, kann das sein?
Genau.
Und ich glaube, Intersport hat auch so ein Ding gebaut.
Das weiß ich gar nicht, ob Intersport jetzt grundsätzlich ein Core-Sneaker-Thema
hat. Ja, die haben
es aber grundsätzlich Deichmann hat Snipes gekauft, das stimmt. Snipes ist deutlich jünger vom Konzept, lauter. Und die wiederum haben auch Soulboxer gekauft, der damals einer der ersten Core-Sneaker-Läden in Berlin war, hat er der Hikmet damals ins Leben gerufen. absolute Sneaker-Ikone hier in Deutschland oder global. Und Soulbox hat er jetzt aufgemacht in verschiedenen Städten in Europa. Also Soulbox wäre jetzt von diesem Konglomerat, wäre Soulbox natürlich ein direkter Mitbewerber. Ansonsten
Zalando hat, glaube ich, Kicks, ne? Zalando hat Kicks gekauft, ne?
Genau, hat Kicks gekauft. Kicks ist, denke ich, auch wieder eine bisschen andere Nummer, vielleicht irgendwo so dazwischen. Ich denke, da ist ein bisschen weniger Persönlichkeit als jetzt bei BSTN oder uns oder Overkill. Die sind halt auch sehr, sehr Basketball-driven, sehe ich jetzt nicht als direkten Konkurrenten, muss ich sagen.
Okay, okay.
Aber jetzt beispielsweise BSTN, Overkill in Berlin, Soulbox sind definitiv Konkurrenten, aber wir haben einen recht guten Austausch und da ist kein Krieg oder irgendwas. Also ich glaube, der Branche ging es die letzten Jahre gut genug, dass wir alle uns freuen, wenn wir uns treffen.
Okay, okay. Und sag mal ganz kurz, Mobile Traffic bei euch relevant? Also wie viel verkauft ihr stationär?
Also mobil ist sehr relevant. Ja. Inzwischen sind es 70%.
Wirklich? Wow. Und dann ist irgendwie, welche Rolle haben denn die Läden noch? Werden die Läden immer weniger? Also merkst du, dass die Einkaufspassagen da in Darmstadt in den letzten Jahren weniger frequentiert werden als vorher? Oder sagen wir mal, würdest du sagen, Mensch, das ist alles vollkommen okay, ich mache noch Läden auf in Frankfurt oder in Hamburg oder sonst so?
Also die Läden sind definitiv nicht nur als Schaufenster gedacht, sondern machen auch Umsatz. Das ist kein Geheimnis, dass online bei uns stärker ist als stationär und die 80 Kollegen stehen nicht alle im Laden rum, sondern packen auch teilweise Pakete. Aber dennoch ist der Laden in meiner Sicht super wichtig. Die machen nicht nur Umsatz, die geben uns auch ein direktes Feedback vom Kunden. Was gefällt dem Kunden, was gefällt ihm vielleicht nicht. Wir haben eine gute Präsentationsfläche, wo wir auch irgendwie isoliert Themen mal aufbereiten können, grafisch etc. Die Brands, die wir führen, stehen auch nach wie vor auf stationär, sprich unterstützen die uns auch, wenn wir sagen, okay, hier ist ein neues Konzept, wir machen dazu einen Feierabend-Event beispielsweise etc. Und ich glaube, man darf einfach als stationärer Händler nicht schlafen. Ja, man muss auch einfach innovativ bleiben und nicht den Kopf in den Sand stecken, was vielleicht manche machen, die mit Online nichts zu tun haben. Wir probieren beispielsweise auch immer die Brücke zu schlagen zwischen stationär und online. Beispielsweise, dass wir uns von einem ganz heißen Release, Kanye West hat da zum Beispiel diesen Yeezy-Schuh ins Leben gerufen vor diversen Jahren, wo ja Riesenschlangen vor den Stores immer waren, Campout etc., wo wir teilweise uns dann gesagt haben, okay, und hier nehmen wir einen Schuh, den wir uns zur Seite legen und verfolgen wir die nächsten Tage den Wiederverkaufspreis, dieses Reselling. Es gibt ja inzwischen Leute, die sind reich geworden, indem sie einfach nur Schuhe gekauft haben und weiterverkauft haben, haben jetzt beispielsweise diesen Wiederverkaufspreis verfolgt. Der Schuh hat ursprünglich im Laden meinetwegen 200 Euro gekostet, hat dann einen Wiederverkaufspreis von 600 Euro erzielt. Wir wiederum haben jetzt eine Seite ins Leben gerufen, die nennt sich Heat for Need, wo wir diese Schuhe platzieren, gehen dann leicht unter diesen Resellerpreis und verkaufen den über ein intelligentes Schaufenster bei uns. Ja, wir haben einen Screen bei uns im Schaufenster, sprich, du musst stationär bei uns vor Ort sein. Da kommt alle 3 Minuten ein neuer Code und diesen Zahlencode musst du bei uns online halt im Store eingeben und hast nur dann Zugriff auf dieses Produkt. Kannst das Produkt dann für etwas günstiger kaufen als jetzt bei eBay zum Resellerpreis und spendest halt dieses komplette Gap von dem UVP zu diesem Resellerpreis, spendest du zu dem Zweck, den wir zu dem Zeitpunkt festgelegt haben. Jetzt supporten wir gerade.
Und wie kriegt ihr die Schuhe dann für den UVP? Also ihr habt die ja noch auf Lager, oder was?
Genau, also wir legen uns dann von diesem heißen Release, legen wir einfach ein Paar zur Seite für dieses Konzept Heat for Need sagen halt, okay, wir nutzen halt einfach diese Begehrlichkeit von dem Schuh, nutzen wir für einen guten Zweck, dass wir jetzt irgendwie, aktuell unterstützen wir das Kinderpalliativteam in Frankfurt und sagen, okay, wir geben Leuten, die es damals nicht geschafft haben, sich anzustellen für den Schuh oder die nicht bereit waren, für den Schuh eine Woche zu campen, denen geben wir die Chance, den Schuh noch zu erhalten, natürlich zu einem Mehrpreis, aber diese Differenz von dem Preis, den wir ursprünglich aufgerufen haben zum Schuh, zu diesem neuen Preis, den spenden wir halt komplett. Ja.
Also am Ende ist das eine Mechanik, um Leute in die Stores reinzubekommen.
Ja, ist eine Mechanik, um einfach unser Laden halt einfach noch attraktiver zu machen. Und entsprechend haben wir uns halt für diese Variante entschieden. Man muss, um Zugriff zu haben, obwohl es eine Online-Seite ist, muss man stationär vor Ort sein, weil dieser Code alle 3 Minuten sich neu generiert. Etwas kompliziert erklärt, merke ich gerade, aber es ist auch nicht so einfach. Aber genau, das ist halt zum Beispiel ein Feature, was unser Store hat, was die Leute natürlich auch irgendwie vom Sofa vielleicht irgendwie aktiviert, meine City zu gehen.
Merkst du, dass in der City generell weniger, also ich höre ja immer, reden ja von Sterben der Innenstädte. So, jetzt also in Darmstadt ist jetzt auch keine keine City wie Berlin oder Hamburg. Ja. Also ihr habt es da schon ein bisschen schwieriger. Also merkst du auch da, dass die Innenstadt sozusagen weniger frequentiert wird als vor 10 Jahren?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also es nach wie vor Es ist wirklich gut. Natürlich, wie du sagst, wir sind jetzt keine Key City, wie es die Brands selbst so oft definieren, sondern vielleicht eher 1B. Aber da wir halt natürlich dadurch auch der Sneaker-Player hier in der Region sind, haben wir nach wie vor gute Frequenz in den Läden. Du hast ja vorhin auch gefragt, warum gehe ich nicht in eine andere Stadt beispielsweise? Oder ist es geplant, irgendwie woanders auch aufzumachen? Ich denke halt, hier vor Ort, da kann ich mit meinem Inner Circle, der hier schon natürlich auch besteht, kann ich halt auch das so steuern, dass dieser Laden halt auch eine gewisse Sympathie weckt in den Leuten. Ja, es soll schon irgendwie eine Wohnzimmeratmosphäre irgendwie herrschen. Wir belabern die Leute nicht, ob sie noch ein paar Socken oder ein Reinigungsmittel zu einem Schuh kaufen wollen, sondern die Leute sollen sich erst irgendwie wohlfühlen und sollen Bock haben, mit uns da irgendwie auch abzuhängen und mit uns irgendwie Sneaker-Talk zu halten. Und das ist auch letzten Endes der Grund, warum ich gesagt habe, den zweiten Laden auch in Darmstadt, weil wir, glaube ich, hier so das Beste aus uns rausholen können. Und ja, wenn einer von meinen Jungs sagt, hier, Dani, ich habe mich jetzt irgendwo in Paris oder wo auch immer, ich habe mich verknallt, ich will in diese Stadt wegen der Lady, aber ich würde da einen Laden aufmachen und mache das so in dem Sinne, wie wir das jahrelang hier zusammen praktiziert haben, da wäre ich auf jeden Fall offen für. Aber es ist keine Sache, die ich erzwinge. Das müsste sich wirklich ergeben.
Okay. Ihr habt ja auch ziemlich viel internationalen Traffic, ne? Wenn man so anguckt, euer Instagram-Profil, das ist ja auch sehr viel internationale Follower. Ist das einfach nur, weil die Knappheit so groß ist und Leute einfach immer überall gucken, wo sie was bekommen können? Oder habt ihr wirklich internationale Community aufgebaut?
Ja, also grundsätzlich ist unser Instagram-Followerschaft sehr, sehr organisch gewachsen. Wir sind super später in das Ad-Game eingestiegen bei Instagram. Und ja, wir verschicken jeden Tag Pakete auf jeden Kontinent. Von daher ist es, denke ich, auch logische Folge davon, dass auch die Followerschaft international ist, was ich überhaupt nicht als Problem ansehe, sondern eher als positiv. Was beispielsweise mit Sicherheit so ein Multiplikator ist für internationale Follower, sind halt sogenannte Raffles. Wenn halt ein limitierter Schuh rauskommt, entscheidet man sich inzwischen teilweise dafür, für den Modus Raffle, sprich, dass die Leute ein Foto, was wir von diesem Schuh posten, wo sie einfach nur ihre Größe drunter posten sollen. Und danach losen wir halt aus, wer von diesem, der wievielte dieser Postings diesen Schuh halt im Prinzip, wer die Kaufberechtigung gewinnt für den Schuh. Und dann nehmen ganz, ganz viele internationale Kunden oder Follower auch teil. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund dafür, warum wir nicht nur deutsche Follower haben. Und ja, inzwischen sind wir ganz gut international aufgestellt. Und
und ihr macht jetzt auch eigene Marken, ne? Ihr habt ja auch eine eigene Brand jetzt sozusagen gegründet, ne?
Ja, also Merch, genau. Was heißt gegründet? Also es läuft nach wie vor unter dem Namen Asphaltgold. Ist einfach eine Sache, denke ich, die unser Profil schärft, die Brand Awareness schafft, einen Mehrwert bietet und wir natürlich auch exakt diese Dinge machen können, die aus unserer Sicht gut zu uns passen. Und
aber ihr geht den Weg schon weg vom Händler hin zur Brand. Also ihr habt ihr einen eigenen Sneaker definiert oder entwickelt sozusagen, ne?
Ja. Also was immer wieder vorkommt, dass man als gestandener Sneaker-Store die Möglichkeit hat, mit einem Partner, mit einer Brand eine Collab zu machen. Ja, dass man beispielsweise, wie wir jetzt mit Essex, haben wir jetzt im letzten Jahr haben wir einen Schuh rausgebracht, in diesem Jahr war das ja sogar, glaube ich sogar, genau, in diesem Jahr haben wir einen Schuh rausgebracht, wo wir natürlich auf ein Modell von Essex zurückgreifen konnten, aber da komplett unser Thema drauf spielen. Wir haben jetzt bei uns hier im Darmstädter Raum ist das Thema Jugendstil, die Kunstrichtung Jugendstil, sehr, sehr populär, deswegen haben wir uns diesem Thema angenommen und haben dieses Thema auf diesen Schuh gespielt. Wir haben dann natürlich Farben, Materialien und komplette Story und Marketing um diesen Schuh gesponnen und haben diesen Schuh mit Essex zusammen released, was ein riesen Erfolg war. Und unabhängig dieser Geschichten machen wir natürlich eigene Dinge wie Caps, T-Shirts, Taschen und es steckt noch einiges in der Pipeline für die nächsten Monate. Eine eigene Schuhbrand haben wir bislang noch nicht, ist ein bisschen aufwendiger als ein Sweater oder ein T-Shirt, ein Schuh muss schon on point sein und darf nicht nach einem halben Jahr auseinanderfallen. Und da merkt man es ja auch schon, wie du selbst vorhin gesagt hast, es ist so schwer, da natürlich auch gegen die Großen anzukommen, weil die natürlich auch eine ganz andere Sport-Heritage mitbringen. Und das ist halt, glaube ich, super, super wichtig, dass eine Brand halt authentisch ist. Und Nike kann halt mit der Ära Michael Jordan etc. so viele Stories erzählen, die Newcomer in the Business gar nicht bewerkstelligen kann. Also ich glaube, dieses Sportauthentische und diese Heritage, die ist super relevant in unserem Business, und das ist als Quereinsteiger nicht so easy. Deswegen sind da viele Brands in den letzten Jahren noch aufgepoppt oder die es wieder probiert haben, die da wirklich gescheitert sind.
Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf die Kollegen von Blinkist. Längst überfällig, dass sie hier sind. Blinkist fasst Bücher jeglicher Art in 15-minütigen Audio-Files zusammen. Also man kann sozusagen ein Buch, das neben eurem Bett sich stapelt, in 15 Minuten beim Fahrradfahren zusammengefasst, komprimiert hören und alle wichtigen Informationen rausziehen. Das macht richtig Bock, weil man relativ viel Input reinbekommt aus den verschiedensten Ecken. Der Gründer von Blinkist, der Holger Salm, war vor ungefähr einem Jahr hier im Podcast bei OMR. Könnt ihr mal zurückspulen. Richtig geiles deutsches Startup, das international wächst und ein tolles Produkt hat. Ich selber lese gerade hier oder höre gerade beim Fahrradfahren, bin bei Minute 8 oder 9, also schon zwei Drittel durch das Buch durch. Open von Andrew Agassi, von Gerald Hörhahn, Der stille Raub. Bin da in verschiedenen Büchern unterwegs, die ich höre, die ich vielleicht nicht ganz gelesen hätte, aber wo man sich mal so reinhören kann. Einfach mal Blinkist abspeichern im Kopf. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer des OMR-Podcasts. Auf blinkist.de/OMR erhaltet ihr 20% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt dazu auch ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles testen könnt und euch dann in Ruhe anschauen könnt, was ihr dann mit 20 Euro Rabatt kaufen würdet. Blinkist heißt die Firma. blinkist.de/OMR. Viel Spaß beim Hören, quasi Lesen. Seit neuestem bin ich jetzt Puma-Aktionär. Und ich verfolge so, dass das dabei denen ganz gut läuft. Was machen die gerade richtig? Also siehst du das auch? Also dass die irgendwie neue Influencer haben, neue Testimonials haben. Kriegst du das mit? Spürt man das sozusagen an der Basis, sag ich jetzt mal, als Händler?
Ja. Ich weiß nicht genau, wann du da jetzt eingestiegen bist, aber grundsätzlich hat Puma die letzten 2 Jahre echt ein fettes Hoch gehabt, vor allen Dingen im Frauenbusiness. Die haben ja Rihanna gesigned als Ambassador, die eine eigene Linie hatte bei Puma, Fenty. Und die ging halt massiv durch die Decke. Also es ging wirklich ab wie die Rakete. Und jetzt gerade ist es, ehrlich gesagt, wieder ein bisschen ruhiger um die Brand. Mhm. Sind sich aber am Aufstellen, machen ein relativ gutes Apparel-Business, was wir nicht ganz so stark verfolgen, weil wir selbst kein Textil für Frauen machen, sondern nur für Männer. Ja, wie gesagt, je nachdem, wann du eingestiegen bist. Wenn du kürzlich eingestiegen bist, macht's, glaube ich, Sinn.
Also vor ein paar Wochen hat mir ein Freund einen Tipp gegeben, das soll ich jetzt mal machen. Und da habe ich das mal gemacht, also im kleinen Rahmen. Aber der hat ja wohl ganz gut schon in der ganzen Rihanna-Zeit profitiert. Ich sage jetzt nicht, wer es ist. Super. Man kennt ihn hier im Umfeld.
Alles klar.
Aber sag mal, gibt es denn andere Brands, die du beobachtest, die gerade so trotz des Wettbewerbs, die da sich aufstellen? Also ich habe mir gerade vor kurzem selber Schuhe gekauft, weil ich die ganz cool fand. Die sind so eine nachhaltige Brand.
Wer wahrscheinlich.
Ganz genau.
Super Brand, mag ich selbst persönlich auch, ist bei uns nicht ganz so easy, weil es halt nicht, wie gesagt, diesen Sportspirit halt einfach versprüht, und wir unterstellen uns halt selbst einfach, wie gesagt, Spezialisten für dieses Turnschuh-Ding zu sein. Ja? Deswegen sage ich auch oft bewusst Turnschuh und nicht Sneaker, weil Sneaker gibt's halt auch von Prada etc. Und es soll schon immer diese Story hinter dem Schuh halt einfach mitschwingen. Deswegen, ich bin mit Wea schon ewig im Gespräch und ich mag die Brand selbst und ich finde das Produkt cool. Und natürlich auch die Story mit der Nachhaltigkeit etc. Aber machen wir aktuell noch nicht. Eine Brand, die auch nicht zu den Top 2 gehört, aber die einen sehr, sehr guten Job einfach macht in den letzten Jahren, ist halt Reebok beispielsweise. Die es halt schafft.
Wie kam das eigentlich? Ich trage selber auch jetzt gerade, wenn wir sprechen, Reeboks. Bei uns im Büro haben alle Reeboks an. Wie kam das? Also was haben die richtig gemacht?
Ja, also was Reebok wirklich on point hinbekommt, sind alte Modelle 1:1 wieder nachzubauen, dass sie wirklich so aussehen, als wären sie in den 80ern irgendwie eingefroren worden und dann so aus dem Powers-mäßig aufgetaut. So sehen die Schuhe aus. Und damit tut sich teilweise Adidas und Nike sogar ein bisschen schwerer als Reebok. Reebok war ja sehr, sehr stark früher so in dem Bereich Fitness, Training, aber auch Tennis. Und diese Silhouetten hat halt Reebok on point drauf und sind auch teilweise faire Preispunkte. Da geht's so ab 90 Euro los und ja, ich glaube einfach gewisse Produkte, wie jetzt beispielsweise der Adidas Stan Smith, den ja auch, denke ich, inzwischen jeder kennt.
Jeder hat.
Der war dann vielleicht irgendwann auch so ein bisschen überstrapaziert und da war das, glaube ich, so einfach der Schuh, der da so ein bisschen in die Nische gesprungen ist und Reebok selbst halt auch vielleicht auch das Budget gar nicht hatte, ein großartiges Dampfhammer-Marketing zu betreiben, wie es halt manche anderen Brands machen, wo dann einfach ein Schuh irgendwann überreizt ist. Und ich glaube, da ist Reebok ganz schlau in diese Nische gesprungen. Aber meiner Ansicht nach, und ich als Turnschuh-Spezialist, sage ich mal, stehe vor allen Dingen aufs Produkt, weil es halt einfach geil umgesetzt ist.
Und verfolgst du denn schon so, ich meine, es ist diese ganzen Super-Influencer, wenn du jetzt anguckst, eine Rihanna hast du gerade bei Puma gesagt, Kanye, ja, bei Adidas, ich sehe, Michael Jordan macht eine eigene Brand mit Nike, das sind schon so die großen Treiber, also wenn man da jetzt irgendwelchen NBA Basketball-Profis 200-300 Millionen bezahlt, damit sie einer Brand treu sind, dann spürst du das auch unten, dass dann die Nachfrage steigt. Also das ist schon so, dass irgendwie ein James Harden oder so, der jetzt gerade Millionen kriegt und ja auch so eine Stilikone ist, Russell Westbrook und so, das spürst du schon.
Du sagst jetzt gerade, ob ich es unten spüre. Also grundsätzlich haben wir zum Glück Zugriff auf das Produkt, was oben ist und nicht unten. Aber absolut, also die Top Ambassadors, wie du es gerade genannt hast, Kanye ist wahrscheinlich das beste Beispiel, haben einen riesen Impact auf das ganze Turnschuh-Game, was ich vor 10 Jahren auch nicht geglaubt hätte. Und ich bin sicher, dass in der Zeit, wo Kanye gewechselt ist von Nike zu Adidas, dass es selbst wenige Monate später sogar Deichmann gespürt hat mit dem günstigen Einstiegsprodukt. Also ich bin sicher, dass diese Influencer mit dem Stellenwert einen Impact auf die gesamte Marke haben. Fraglicher ist es dann eher bei der zweiten Garde, so, die auch noch viel Kohle kosten, aber sag mal, teilweise nicht mehr ganz diese Relevanz mit sich bringen.
Wer ist die zweite Garde? Beispielsweise
The Weeknd, der gesigned ist von Puma auch, kennst du ja wahrscheinlich auch, dieses Starboy-Album, genau. Mit Sicherheit auch ein Star, aber wir hatten auch Produkte aus der Linie, aber hat sich nicht über den Namen Weeknd verkauft, ja, weil der natürlich auch nicht so laut ist und hinter dem Produkt natürlich auch herber wie jetzt beispielsweise Kanye West oder Pharrell, die das Produkt selbst mit Design total.
Wo ist Pharrell? Bei welcher Marke?
Auch bei Adidas. Da gab es ja damals diese Kampagne, wo sie 50 Farben auf dem Superstar gemacht haben. Es war relativ laut, hat auch Zalando, glaube ich, mitgemacht bei der Kampagne und
wer gibt's noch? Wer sind denn noch die Top 1 Leute, dass man mal alle gehört hat? Also Rihanna, Kanye, Pharrell. Wer ist noch fett?
Ja, Rita Ora hat lange für Adidas beispielsweise gemacht. Und aus dem Sportgame ist es mit Sicherheit neben Harden, den du genannt hast, ist es halt LeBron James, der halt eine absolute Maschine ist. Und auch wenn wir nicht ganz so Basketball-driven sind, entsprechend riesen Relevanz hat. Also wenn der zum Beispiel auch mal einen anderen Schuh außer seinen eigenen trägt, also er hat ja einen LeBron-Basketball-Schuh natürlich. Aber wenn er dann zum Beispiel sagt, okay, heute trage ich halt irgendwie einen Nike Runner irgendwie, der bisher gar keine Relevanz hat in der Welt, dann ist der auf einmal am nächsten Tag ausverkauft und wir checken, okay, was geht denn jetzt ab? Und dann sieht man, okay, gestern war ein Instagram-Posting von LeBron, der irgendeinen beliebigen Running-Schuh anhatte von Nike und einfach mal ausverkauft ist. Also das ist schon krass, aber wenn die Jungs natürlich auch x Millionen Follower haben bei Instagram und jeder live dabei ist, ist es auch, kein Wunder irgendwo, oder?
Gibt es eigentlich auch deutsche Menschen sozusagen, die in diesem Game mitspielen, oder ist das alles amerikanisch?
Doch, mit Sicherheit. Also ich glaube gerade so der Nachwuchs in der deutschen Hip-Hop-Welt, den ich nicht immer im Detail so verfolgt, muss ich zugeben, hat auf jeden Fall auch eine Relevanz. Und wenn man sich die Texte anhört, kommen wir selbst, werden ja teilweise die Brands wie Supreme, Nike etc. werden ja auch in den Texten sogar runtergebetet. Entsprechend haben die auf jeden Fall auch einen Impact, aber ist jetzt vielleicht nicht zu vergleichen mit LeBron.
Aber auch kein oder Fußballer oder kein Deutscher, oder kein Musiker, den jetzt seine Generation.
Doch, also das war ja auch im Gespräch mit den Kollegen von BSTN, also zum Beispiel jetzt Jerome Boateng ist ja von Nike gesigned und ich bin sicher, dass der auch einen Impact hat auf die Abverkaufszahlen von gewissen Produkten von Nike. Aber für uns so als Falkgold-Brand hat es nicht, bislang noch nicht ganz so viel spürbare Relevanz, muss ich sagen. Es ist schon eher internationale Pop-Sternchen oder halt Sport. Genau.
Sag mal, ihr macht nichts mit Agentur, ihr macht alles selber, ne? Also wenn ich mir so die Bilder angucke, das ist immer so eure eigene Handschrift, da habt ihr eure eigenen Content-Leute, das macht alles in-house, ne?
Ja, komplett Foto-Inhalt, komplett kreativ, Produktion in-house, genauso wie die Logistik. Also bei uns ist alles in-house.
Und ihr macht doch, also ihr bucht ja auch Influencer, ne? Aber ja, ich habe das Gefühl, ihr bucht jetzt nicht die ganz großen Fashion-Namen, sondern ihr macht so sehr viel so Micro-Influencer, korrekt?
Also sehr viel machen wir gar nicht mit Influencern, muss ich dazu sagen. Also wir unterstellen uns, wie gesagt, selbst so die besten Brand-Ambassadors von Asphaltgold zu sein. Deswegen machen wir in der Tat nicht ganz so viel. Der Match muss einfach 100% sein. Wenn wir sagen, okay, dieser Influencer, der passt einfach super zu diesem Produkt, was wir jetzt aktuell im Fokus haben, dann gehen wir Dinge an. Das ist erstmal jetzt ein bisschen unabhängig davon, ob der jetzt 10.000 oder vielleicht sogar 100.000 Follower aufweist, aber er muss einfach Bock aufs Produkt haben, ja, und das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir jetzt beispielsweise eine eigene Produktion von einer Cap zum Beispiel haben, wo jetzt unser Logo vorne drauf ist, dann siegen wir das natürlich an einen Influencer, wo wir sagen, ey, der trägt eh immer Caps, der hat Bock drauf, der freut sich darüber und dann kriegt er von uns das Produkt geschickt. Aber es muss halt einfach.
Wer ist denn so für euch so jemand, mit dem ihr das macht? Also sag mal ein Beispiel von einem Influencer, mit dem ihr da gut klarkommt?
Ja, also beispielsweise Blogger/Influencer ist zum Beispiel in Krefeld der Deadstock Sneaker Blog, der Christoph, Shoutout. Der ist zum Beispiel jemand, mit dem wir uns einfach gut verstehen und wir uns gegenseitig, glaube ich, schon lange verfolgen und viel schon zusammen im Sneaker Game durchlebt haben. Deswegen ist der jetzt beispielsweise einer, wenn wir sagen, ey, das Produkt passt zu ihm, ist ein ziemlich bunter Vogel so, dann ist es jemand, der ein Produkt von uns erhält.
Und sag mal, letzte Frage fast, ihr habt auch schon mal mit Mercedes was ganz irgendwie so eine abgefahrene Geschichte gemacht mit Brabus, also der Tuning-Schmiede, irgendwie ein Auto gemacht, das man nur bekommt, wenn man einen Sneaker kauft oder den Sneaker, wenn man das Auto kauft?
Ja, das war so ein bisschen der Marketing-Gag, der dann irgendwie danach uns spontan eingefallen ist. Mehr. Also grundsätzlich vom Ablauf war das so, dass Smart bzw. Daimler auf uns zugekommen ist, die halt in regelmäßigen Abständen Sondereditionen auf dem Smart machen. Da gab es vor uns beispielsweise schon eine Sonderedition mit Bo Concept, skandinavischer Möbelhersteller, mit Jeremy Scott, zum New Yorker Designer. Und jetzt wurden wir angefragt, ob wir nicht Bock hätten, eine Sonderedition Asphaltgold mit Smart ins Leben zu rufen, wo eine fette 360-Grad-Kampagne zu geplant ist. Und klar, sowas lässt man sich natürlich nicht nehmen. Und sind wir ins Gespräch eingestiegen, konnten sogar noch teilweise ein bisschen mit beim Auto mitreden. Und unser Input war dann hier, wir sind Turnschuhhändler irgendwie und deswegen wäre es natürlich mega, wenn wir auch einen Schuh dazu kreieren würden. Entsprechend haben wir geschaut, welche Möglichkeiten haben wir in relativ kurzer Zeit und dann haben wir einen Nike MX-1 dazu gebaut, den es halt zu diesen auf 500 limitierten Smarts mit dazu gab, der entsprechend farblich angepasst war, der Smart Branding mit dran hatte und da der Verkauf natürlich nicht über uns von dem Auto stattgefunden hat, sondern über die Smart Center, haben wir gesagt, komm, um diese ganze Geschichte zu teasen, stellen wir einfach mal nur den Schuh jetzt ein, wenige Tage vor Start der Werbekampagne und stellen den Schuh bei uns in Online-Shop für 20.000 Euro. Und dann sind natürlich Fragen aufgepoppt hier, was wollt ihr uns verarschen, was ist da los? Und dann kurze Zeit haben wir dazu natürlich dann kommuniziert, okay, hier alles entspannt, zu dem Schuh gibt's ein Auto dazu.
Okay.
was natürlich andersrum von der Mechanik war, also sprich, jemand, der dieses Sondermodell gekauft hat bei Smart, der hat dann entsprechend in seinem Smart eine schöne Box von uns vorgefunden, wo er dann seine Größe bei uns ordern konnte und in wenigen Tagen in der Hand hatte.
Und wie viel habt ihr verkauft insgesamt? Also in Kooperation, wie viele Autos und Schuhe sind
verkauft? Ja, also es gab nur 500 Autos, also 500 Autos limitiert, deswegen waren wir auch echt baff, dass Smart hier Werbeblöcke vor der Tagesschau bei Sky beim Bayern-Spiel und so gebucht hatte, wo Asphaltgold auf einmal kommuniziert wurde, was natürlich mega geil war für uns. Und diese 500 Autos waren wohl die erfolgreichste Sonderedition, die Smart bislang gemacht hatte im Reinverkauf. Also es ist ja auch so vom Vertriebsweg, dass die Smart Center kaufen diese Autos bei Smart und wiederum der Rausverkauf ist, kann ich dir nicht im Detail sagen, aber es sind alle Schuhe auf jeden Fall weg.
Okay, aber ich meine, am Ende reden wir darüber ein ganz gutes Volumen, ne? Also ich meine, das sind ja fast 10 Millionen Euro, wenn du jetzt irgendwie 19.000 mal 500 oder so.
Also wie gesagt, wir haben an der Sache leider Gottes gar kein Geld verdient. Also die haben die Autos nicht verkauft, sondern die Smart Centers haben die Autos verkauft. Wir haben, wie gesagt, den Schuh dazu gestaltet und den gab es umsonst beim Auto mit dazu. Genau, also wir haben, also den Mehrwert für uns ist ganz klar, dass wir halt mit einer Global Brand zusammen ein Auto und einen Schuh gebaut haben und Dinge wie Werbeblöcke, wie gesagt, auf Sky etc., die es auch nicht alltäglich für uns sind, einfach ja, mit genießen konnten. Ja.
Abgefahrenes Leben sozusagen, was du da so alles erlebst. Mitten in Darmstadt ist ja auch einfach eine geile Story, dass du jetzt irgendwie nicht irgendwie ja, sozusagen deine Heimat da die Treue hältst, dass du da alles aufziehst, da irgendwie sozusagen das Sneaker-Game nach Darmstadt holst, irgendwie national mitspielst oder international ja auch, hast du ja gerade erzählt ja. Ein bisschen. Ja. Echt richtig geil, großen Respekt. Ich habe jetzt gerade, während wir sprachen, euer Instagram-Channel mal gefollowt. Werde wahrscheinlich demnächst Kunde werden. Ja, wir haben ja auch eine Connection, wie gesagt, und mein langjähriger Partner Christian Müller ist ja auch aus Darmstadt. Ich glaube, ihr kennt euch sozusagen aus Jugendtagen oder so, ne?
Genau, der alte Tausendsasser, ja. Schöne Grüße, Christian.
Ja. Genau, der wird es wahrscheinlich hören. Letzte Frage noch vielleicht, weil wir vor kurzem drüber geschrieben haben. Hier sitzt ein Kollege, der ganz aufmerksam sagt, was ich noch alles fragen soll, bevor du weg bist. Macht ihr eigentlich viel Affiliate-Marketing? Es gibt ja diesen neuen Player, immerfresh.de. Sagt ihr das was?
Ja, sag mir was. Und wir machen auch natürlich Affiliate-Marketing. Wie gesagt, ist jetzt nicht mein Daily-Core-Business, was ich persönlich mache, aber wir haben ja natürlich einen Performance-Marketing, sitzen auch bei uns inzwischen, die sich viel damit beschäftigen. Und haben hier aber wirklich wenige Partner, mit denen wir intensiv zusammenarbeiten, würde ich behaupten, und nicht wahllos. Also es muss schon auch hier passen, aber ist für uns natürlich auch ein Thema, was sich lohnt und was wir nutzen. Keine Frage.
Na gut, also wir haben dich ja schon dieses Jahr auf dem Festival auch gehabt, da haben wir uns nicht gesehen, da war recht viel los. Ich würde mich freuen, wenn du uns vielleicht treu bleibst, wenn du Bock hast, nochmal bei uns irgendwie gefeatured zu werden, wenn wir dich irgendwie weiter begleiten dürfen. Einfach gerne. Eine echt geile Geschichte. Ja, also super. Unbezahlt. Ich kann allen Hörern sagen, geht mal zu Asphaltgold auf Instagram, asphaltgold.de. Gibt da ganz guten Stuff.
Ja. Alles klar.
Ist das so, cool. Oder? Hab ich doch stimmt da oder nicht?
Ich denke, das gibt ganz guten Stuff, absolut, ja, klar. Ja. Natürlich.
Alles klar. Danny, sehr cool, danke fürs cool. Gespräch und ja, bis die Tage.
Gerne, bis die Tage. Mach's
Hau
gut.
Hau rein, ciao. So, bevor alles vorbei ist, nochmal der Hinweis auf unsere Aftershow. Ist der zweitgrößte OMR-Event des Jahres. Kommen echt ein paar tausend Leute. Man fühlt sich nicht so an, es fühlt sich geil an, gemütlich an. Erlebt es einfach mal selber. Es ist wirklich immer ein cooler Tag und deswegen werde ich nicht müde, hier darauf hinzuweisen. Am 12. September abends, am 1. Messeabend der Demexco im Bootshaus mit uns abhängen. Viel Spaß.